Ja, Hoffnung in Zeiten der Angst. Das ist so ein Thema. Also die letzten Jahre hat man so den Eindruck, irgendwie die Krisen nehmen zu oder eine Krise löst die andere ab. Nee, so ist es gar nicht mehr, sondern verschiedene Krisen laufen parallel zueinander. Und da finde ich den ersten Petrusbrief da wirklich hilfreich und ermutigend. Ich habe mir einfach da mal zwei Verse draus genommen. Man könnte eigentlich über das ganze Buch, über den ganzen Brief predigen. Ich habe mir zwei Verse aus dem ersten Kapitel, den dritten und den 21. Vers genommen. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Passt wunderbar zum Lernvers. Und das ist der Vers 21. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Tja, ist das noch aktuell, was da steht? Wir haben eine sichere Hoffnung. Wie ich schon gesagt habe, wir leben in einem Zeitalter der Angst, so ist mein Eindruck. Bereits lange vor der Corona-Krise, die 2020 begann, Covid-19-Pandemie oder wie man das auch bezeichnet, dann kam der Krieg in der Ukraine dazu und noch vieles andere. Aber davor schon war in der westlichen Welt so eine zunehmende Hoffnungskrise zu beobachten. Fast zwei Jahrhunderte lang hatte der Westen so eine Hoffnung, sage ich mal, entwickelt, dass in der stetigen Fortentwicklung von uns Menschen, dass der Mensch sich eine Welt schaffen würde, in der es immer größere Sicherheit, immer mehr Freiheit, immer mehr wachsenden Wohlstand geben würde. Und das ging immer permanent weiter nach oben über ungefähr 200 Jahre. Und über einen längeren Zeitraum hat sich eben so ein Glaube entwickelt, dass im Großen und Ganzen jede neue Generation, dass es der wieder ein Stück besser gehen würde. Dieser Glaube, man könnte vielleicht auch besser von der Überzeugung reden, gehört zum Erbe der europäischen Aufklärung. Viele Philosophen und Denker sagten vorher, dass der vom Aberglauben der Vergangenheit befreite menschliche Verstand mit seinem Erfindungsgeist, also mit seiner Kreativität und wenn man die Wissenschaft weiterentwickelt, dass man dann die Zukunft immer besser werden würde. Da gab es eine kurze Unterbrechung im 20. Jahrhundert, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Das war so ein Rückschlag für die Anhänger dieser Überzeugung. Aber dann kam das Jahr 1989, der Kalte Krieg schien zu Ende zu sein. Die Mauer in Deutschland fiel und auch der ganze Ostblock ist auseinandergebrochen. Und dann hat man gedacht, jawohl, genau, jetzt sind wir wieder auf diesem Pfad. Es wird alles besser und immer schöner. Viele hatten auch den Eindruck, dass das große Ringen zwischen dem Faschismus, zwischen dem Kommunismus und der westlichen Demokratie endlich vorbei ist. Die Angst vor kriegerischen Auseinandersetzungen hat sich mehr und mehr gelegt. Man ist davon ausgegangen, es wird keinen Krieg mehr geben in Europa. Dann kam noch der internationale Kapitalismus, beflügelt von der Globalisierung. Alles hat sich immer besser entwickelt, den Menschen ging es wirtschaftlich immer besser. Das Zeitalter der Angst schien also vorbei zu sein und dieser alte Optimismus, der kam wieder hoch. Der Anteil der Menschen, die glaubten, dass ihren Kindern mal besser gehen würde als ihren Eltern, der nahm wieder zu. Im Jahr 2015 hatte ein jüdischer Schriftsteller, Yuval Noah Hariri, ein Buch geschrieben, Homo Deus. Also erschienen, wie gesagt, zuerst in Israel. Und in seinem Buch argumentiert er, dass die Menschen sich früher nur deshalb an Gott oder an Götter gewandt hätten, weil sie selber keine Kontrolle über diese Welt hatten, in der sie lebten. Aber das sei heute anders. Er behauptet, dass es der Menschheit in den letzten Jahrzehnten gelungen wäre, Probleme zu lösen wie Hunger, Krankheit und Krieg. Das kann man alles im Griff haben und im Zaum halten. Und der Titel des Buches nimmt so mehr oder weniger sein Fazit vorweg. Es ist nicht nur so, dass wir Gott nicht mehr brauchen. Nein, der Schriftsteller behauptet, die Menschheit ist jetzt Gott. Wir sind also unsere eigene Zukunftshoffnung. Wir sind unser eigener Gott. Gleichzeitig hat sich so parallel auch eine Gruppe von Menschen entwickelt, die das nicht mehr so ohne weiteres geglaubt haben, die auch so eher pessimistischer geworden sind. Auch dafür gab es Gründe und gibt es auch Schriftsteller, unter anderem den Steven Pinker. Der hat bemerkt, auf unserem langsamen, aber sicheren Weg zu immer mehr Fortschritt haben wir etwas verloren, was das Fundament von allem ist, nämlich Sinn, Zusammenhalt und eine Zufriedenheit, die tiefer geht als die Befriedigung all unserer irdischen Bedürfnisse. Zusammengefasst sagt er, bei unserem Streben nach Fortschritt haben wir unser Fundament vergessen. Und jetzt sind wir so mittendrin. Da stellt sich eben für uns alle so die Frage, welches Fundament haben wir, welches Fundament hast du in deinem Leben? Was gibt dir Halt? Bei all den Krisen, die so auf uns eingeprasselt sind in den letzten Jahren, hast du Hoffnung für die Zukunft? Das Handelsblatt hat mal eine Umfrage veröffentlicht von einer Hamburger Stiftung, die hat für einen Tabakkonzern, für einen großen Konzern British American Tobacco mal eine Umfrage gemacht im Blick auf die Zukunft. Also Anfang diesen Jahres haben 64% der Deutschen angstvoll auf das Jahr 2023 geblickt. Das waren verglichen zu den Ergebnissen von vor 10 Jahren, war das ungefähr eine Verdoppelung. Also viele Menschen haben massive Angst vor der Zukunft. Und jetzt das Thema Hoffnung in Zeiten der Angst. Im 1. Petrusbrief haben wir gelesen, im 3. Vers, also im 1. Kapitel, Vers 3, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das Wort Hoffnung, im Griechischen heißt es Elpida, meint eine tiefe, eine absolut gewisse Zuversicht. Mit anderen Worten, Menschen, die also Jesus, den Auferstandenen, kennen, die haben sowas wie eine sichere Hoffnung. Warum ist es so? Es ist so, weil dieser Jesus lebt, weil er tatsächlich auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat. Er ist viel, viel größer als unsere Probleme des Alltags, er ist größer als unsere Alltagssorgen und viel stärker als unsere Angst vor der Zukunft. Er ist größer als die aktuellen Krisen, denen wir uns auseinandersetzen müssen. Ja, wir sind herausgefordert, ganz klar. Und wenn wir da wieder in den 1. Petrusbrief hineinschauen, im 4. Kapitel, heißt es, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Man bedenke, unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Also, vor gut 2000 Jahren ging es den Menschen nicht anders, wie es uns heute geht. Ja, es gibt Herausforderungen, es gibt Nöte, es gibt Dinge, die verunsichern uns, ganz klar. Und dann haben wir gerade auch den tollen 27. Psalm gehört. Auch dieser Psalm, wenn wir uns das näher anschauen, es lohnt sich, den zu Hause auch nochmal durchzulesen, da stellen wir fest, die Bibel, die ist kein heile Weltbuch. Wenn wir genauer hinschauen, wird uns nicht die heile Welt verheißen. Also zusammengefasst heißt es da, wer glaubt, der hat es nicht leichter als die anderen Menschen. Machen wir uns da nichts vor. David, der diesen Psalm geschrieben hat, erlebt eine schwierige Zeit. Er ist von Feinden umlagert und dann erlebt er auch noch, wie es in den eigenen Reihen Widersacher gibt, die ihm das Leben schwer machen. Sein Alltag war nicht so easy going. Es ist, so steht es auch im Psalm 23, böse Zeit. Aber der David ist trotzdem voller Zuversicht, weil er seinen Vater im Himmel kennt. Und was ist seine tiefste Sehnsucht? Was ist sein tiefster Wunsch? Vers 4 ist da die Rede davon. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. Und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Es ist toll, dass wir heute Morgen gemeinsam darüber nachdenken dürfen, wie ist das mit der Hoffnung? Hat das was mit mir, hat das was mit uns zu tun? Aber wir sind eingeladen, eben jeden Tag in die Gegenwart Gottes zu treten. im Gebet, beim Lesen der Bibel oder wir hören eine Predigt, eine Andacht, wie auch immer, oder treffen uns mit Geschwistern, stärken uns gegenseitig im Glauben. Wir sind herausgefordert. Davon ist auch im Alten Testament die Rede und im Neuen Testament genauso. Und da ist diese Tatsache der Auferstehung, wie ich finde, ganz, ganz wichtig und hat eine hohe Bedeutung. Wir haben eine Zukunftshoffnung, die nicht davon abhängig ist, wie schnell die Wissenschaft voranschreitet und uns vielleicht da und dort Verbesserungen bringt. Unsere Hoffnung ist auch nicht abhängig von unseren Lebensumständen, auch nicht abhängig von unserem Wohlstand. Es kann sein, die nächsten Jahre, wir merken es ja alle mit dem Wachstum und so weiter, ist es ja nicht weit her im Moment, eher Rezession, als dass es sich weiterentwickelt. Vielleicht müssen wir uns mehr einschränken in den nächsten Jahren. Wir wissen es nicht. Und Petrus richtet den Blick auf den Auferstandenen und sagt deshalb, ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Also wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann finde ich, ändert es alles. Ich vergesse es manchmal so schnell, aber wenn ich mich darauf besinne und mir das bewusst mache, dann merke ich, die Art, wie wir Beziehungen leben, unseren Umgang mit Reichtum und Macht, verändert es oder wird verändert durch den Auferstandenen. Unsere Arbeit, wie wir mit Konflikten und Krisen umgehen, wird auch dadurch verändert. Tim Keller, ein amerikanischer Pastor, der dieses Jahr im Mai verstorben ist, er hat viele gute Bücher geschrieben. In einem Buch schreibt er auch über die Hoffnung. Und da macht er folgende Aussage: Die Auferstehung ist die große Umkehrung der Weltgeschichte, die uns sowohl die Kraft als auch die Vorlage für ein Leben ist, das in der Gegenwart stattfindet. Ein tolles Buch, was er da geschrieben hat über die Hoffnung. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lesen wir: Und wenn Christus nicht auferstanden ist, was ist dann? Dann ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkündigen. Und im Griechischen steht für das Wort sinnlos das Wort kenos. Da kann man auch übersetzen, ohne Kraft. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das ganze Evangelium, können wir im Grunde genommen vergessen. Die frohe Botschaft hat keine Kraft, keine Veränderungskraft. Paulus meint, wenn er das im 1. Korintherbrief schreibt, bloße moralische Appelle, die nützen gar nichts, weil sie bleiben ohne Kraft. Wenn es aber stimmt, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann haben wir nicht nur jeden Grund, uns für das Gute einzusetzen, nein, dann haben wir auch die innere Kraft und die Zuversicht, dies zu tun. Es ist immer wieder interessant und spannend, eine Predigt vorzubereiten, sich auf einen Sonntag vorzubereiten. Und ich denke, der ein oder andere, der es schon mal gemacht hat und eine Predigt vorbereitet hat, weiß um Momente, und so ging das gestern Abend, da ist man wie angefochten. Dann denkt man, soll ich das jetzt wirklich machen? Soll ich da mich morgen früh dahinstellen? Was habe ich überhaupt zu bringen? Was habe ich überhaupt zu sagen? Und dann gibt es so Momente, auch wo ich halt morgen denke, ja, ich bin davon überzeugt. Also wo ich merke im Gebet, und ich nutze die Zeit auch, wenn ich von Nidda hier rüberfahre oder an andere Orte, ich nutze die Zeit zum Beten. Ich will diese innere Kraft also wieder in Anspruch nehmen. Und es ist manchmal herausfordernd. Es ist schön, hier vorne zu stehen. Es ist herausfordernd. Und das will ich einfach sagen. Und dann zu spüren, der Lebendige, der Auferstandene ist wirklich da. Und er rüstet mich aus, dass ich was weitergeben darf. Und das Interessante ist, dass der Paulus im 2. Korintherbrief schreibt da von massiven Schwierigkeiten, die er hatte, von persönlicher Schwäche. Er schreibt von Krisen, in denen er stand. Und bestimmte Situationen, die haben seine eigenen Kräfte überstiegen. Der hat manchmal überlegt, der Paulus, höre ich mit dem Ganzen auf, das ist mir einfach zu anstrengend. Da steht zum Beispiel im 2. Korintherbrief im 1. Kapitel, Verse 3 und 4, Gott ist ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Also Paulus verlässt sich nicht auf seine Begabungen und seine Fähigkeiten, verlässt sich auf seinen lebendigen Herrn. Er verlässt sich auf die Auferstehungskraft Jesu, eine Kraft, die von Gott kommt, damit er überhaupt wirksam sein kann. Er wird also von Gott persönlich ermutigt. Im 4. Kapitel schreibt er, und das ist eigentlich noch krasser, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Also jemand, der angefochten war, der Widerstand gespürt hat, der oft nicht weiter wusste. So war das Leben von Paulus. Ich weiß nicht, ob wir das so im Bewusstsein haben. Und da gibt es zwei Gründe, warum Paulus trotz seiner Leiden und Schwierigkeiten den Mut nicht verliert. Das erste war, diese Leiden, diese Schwierigkeiten, die haben ihn innerlich erneuert. Sie haben ihn Christus ähnlicher gemacht. Er fand seine Freude ganz allein in Gott. Seinen persönlichen Frieden fand er in der Liebe Gottes. Seinen Sinn fand er in der Berufung Gottes. Sein Herz war immer fester verankert in Dingen, die ihm niemand wegnehmen konnte. Da ging es also nicht um äußere Dinge, ob er jetzt besitzt ein Haus, irgendwas hatte, darum ging es ihm gar nicht. Er wuchs immer mehr in der Frucht des Geistes, in der Liebe, in der Freude, im Frieden, in der Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Es hat ihn also glaubensmäßig weitergebracht. Und der zweite Grund war, die Schwierigkeiten und Leiden von Paulus waren eine Vorbereitung auf die Zukunft, auf die ewige Herrlichkeit. Wir dürfen es nicht so verstehen, dass man sich mit Leiden den Himmel verdienen kann. Darum geht's nicht. Sondern es geht um einen Wachstumsprozess. Paulus sagt, dass seine Leiden eben nicht nur innere Kräfte für die Gegenwart geben, sondern dass sie ihn auf eine unvorstellbare Freude und Herrlichkeit in der Zukunft vorbereiten. Und wie geschieht das? 2. Korinther 4, 18 lesen wir, wir richten unseren Blick nämlich nicht nur auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Also zu der Erneuerung und Vorbereitung kommt es also, wenn wir unseren Blick auf das richten, was jetzt noch unsichtbar ist. Es geht darum, dass wir diese unvorstellbare und diese überragende Herrlichkeit, die vor uns liegt, in den Blick bekommen. Dieser Text lädt uns also ein, den auferstandenen Jesus in den Blick zu bekommen, mit aller Schwachheit. Dass wir mit aller Schwachheit zu ihm kommen und damit rechnen und darauf vertrauen, dass er mit seiner Auferstehungskraft in uns, in unserer Umgebung auch an der Arbeit ist. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn er in uns wohnt, dann ist diese Auferstehungskraft Jesu da. Dann ist sie in uns. Hier, jetzt, heute, morgen auch. In Epheser 1 wird es beschrieben, in Versen 19 und 20, da heißt es, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Diese Auferstehungskraft ist also auch hier im Raum und auch, wenn ihr das wollt, bei euch zu Hause. Und nur durch die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus selber und die Gemeinschaft mit ihm, im Glauben können wir eben verändert werden, geprägt werden. Nur so können wir die gewaltige Hoffnung, zu der wir von Gott her berufen sind, tatsächlich erfahren. Und im Neuen Testament gibt es so 5 Begegnungen. Nachdem Jesus auferstanden ist, gibt es so 5 Geschichten von Begegnungen mit Menschen, also mit dem Auferstandenen. Und ich will da eine herausgreifen, nämlich die von Maria Magdalena. Nachdem sie ja zum leeren Grab gelaufen war, weinte sie. Und Jesus steht dann plötzlich hinter ihr aber sie kannte ihn nicht. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Und Jesus fragte sie: Warum weinst du, liebe Frau? Sag mir, wen suchst du? Und Maria antwortet: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Also wir merken in der Formulierung, sie meint, es wäre der Gärtner. Und dann spricht Jesus nochmal zu ihr und sagt: Maria. Und dann dreht sie sich um und spricht: Rabuni, das bedeutet Meister. Das Interessante dabei ist, als der auferstandene Jesus zu Maria tritt, sieht sie ihn zwar, aber im ersten Moment erkennt sie ihn nicht. Und das überrascht uns eigentlich nicht, weil die Jünger, die mit Jesus zusammen nach Emmaus unterwegs waren, denen geht es ja ähnlich. Die laufen eine ganze Strecke, einen längeren Weg mit Jesus zusammen und merken nicht, dass er es ist. Und erst ganz zum Schluss, als das Abendmahl mit ihnen feiert, da erkennen sie ihn. Vermutlich lag es am Auferstehungsleib Jesu. Zum einen hatte er Ähnlichkeit eben mit seinem früheren Leib, doch andererseits war er auch verwandelt und vollkommen, sodass die Menschen, die ihn von früher her kannten, ihn nicht unbedingt sofort identifizieren konnten. Aber es dürfte noch etwas anderes dahinter gesteckt haben. Und davon bin ich stark überzeugt, dass sie, also Maria Magdalena, Jesus nicht erkannt hat, weil sie in ihrem Kopf voll war mit ihrer Vorstellung, mit ihren Gedanken, mit diesem Verlust. Jetzt ist Jesus weg. Was mache ich jetzt? Er ist weg. Wie soll das weitergehen? Und da war sie so drin verhaftet, dass der Gedanke sie einfach nicht mehr losgelassen hat. Sie formuliert ja: Sie hatten meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sie erkennt Jesus also nicht, obwohl er vor ihr steht. Und der auferstandene Jesus und die Erlösung, die er brachte, das passte so nicht zu ihrer Vorstellung, zu dem Bild, das sie hatte. Es war wie so ein Filter, der da in ihrem Herzen eingebaut war, sodass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Jesus stand vor ihr und sie erkennt ihn nicht. Und das Interessante ist ja, sag mal, dass Maria Magdalena wie so stellvertretend für die ganze Menschheit auch dasteht. In Apostelgeschichte 13 lesen wir, da sagt Paulus in einer seiner Predigten: Die Einwohner von Jerusalem und ihre führenden Männer erkannten nämlich nicht, wer dieser Jesus ist. Und so kam es, dass sie ihm den Prozess machten, und gerade auf diese Weise haben sie die prophetischen Ankündigungen erfüllt. Wir müssen uns aufpassen, dass wir die Stelle richtig verstehen. Dass wir sie nicht so verstehen, dass wir sagen: Jawohl, die Bewohner Jerusalems alle waren geistlich jetzt außergewöhnlich blind, und dass man Jesus in einer anderen Stadt eben erkannt hätte als Messias, aber die Leute in Jerusalem ihn nicht erkannt hätten. Nee, so darf man die Stelle nicht verstehen. Nein, es handelt sich um ein grundsätzliches Problem aller Menschen. Man hat irgendwann mal von Jesus gehört, sei es in der Schule, vielleicht im Konfirmandenunterricht, wo auch immer das war, aber man hat ihn wirklich nicht persönlich kennengelernt. Auch an einer anderen Stelle formuliert Paulus im Römerbrief: Keiner fragt nach Gott. Damit will er nicht sagen, dass kein Mensch nach dem Göttlichen oder nach dem Transzendenten oder allgemein nach Spiritualität sucht, sondern niemand sucht den wahren und lebendigen Gott. Wir suchen vielleicht Spiritualität, aber immer unter der Bedingung, dass wir einen Gott finden, der unseren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Einen Gott, den wir kontrollieren können. Ein Gott, der unsere Selbsteinschätzung nicht in Frage stellt. Was immer Maria in dieser Situation für eine Vorstellung von Jesus hatte, die Gestalt, die da vor ihr stand, das passte nicht zu ihrer Vorstellung. Also die Botschaft der Bibel lautet, dass Gott sich nie an unsere Kategorien und unsere Konzepte von ihm anpasst, sondern Gott ist immer der ganz andere. Gott ist überraschend anders. Also es gäbe keine Hoffnung für uns, wenn Gott darauf warten würde, dass wir den ersten Schritt tun. Dass wir uns die Suche machen und Schritte unternehmen. Wir wären verloren, wenn er ungeduldig auf uns warten würde, bis wir den ersten Schritt tun. Sondern es ist umgekehrt. Würde er uns nicht beim Namen rufen, würden wir nie zu ihm kommen. Und auch bei Maria Magdalena ist es so. Jesus ist der, der initiativ ist, der auf sie zugeht. Er beginnt eben mit Fragen, warum weinst du? Wen suchst du denn eigentlich? Und er kommt nicht wie ein Polizist daher, der uns ermahnt und sagt, du hast dich jetzt an diesen Paragraphen nicht gehalten oder da ist was schief gelaufen, da bist du mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Nee, so tritt Jesus nicht auf. Jesus kommt als Freund, er kommt als Seelsorger auf uns zu, der uns zur Einsicht führen möchte. Es kann sein, dass Maria noch länger über dieses Wen suchst du nachdachte. Es ist gerade so, als ob Jesus sagen würde, Maria, du liebst mich, aber du hast noch lange nicht begriffen, wer ich wirklich bin. Und dann bricht Jesus zu ihrem Herzen durch. Man beachte hier die Reihenfolge. Es kommt nicht zuerst Marias Rabuni und danach sagt Jesus Maria, nein, es ist umgekehrt. Er sagt Maria und darauf antwortet sie, dann total erstaunt mit Rabuni. Und das ist so, finde ich, eine grundsätzliche Frage auch in der Bibel oder grundsätzliches Thema. In der Bibel ist Erlösung nie mein Verdienst oder die Belohnung dafür, dass ich so viele gute Taten vollbringe oder was auch immer. Für ein langes Ringen, für einen langen Kampf, während Gott daneben steht und auf mich wartet. Nein, es ist immer andersrum, dass Jesus zu uns kommt, dass er den ersten Schritt macht auf uns zu. Und so ist Erlösung immer ein Geschenk der Gnade, weil sich Gott in Jesus Christus auf den Weg gemacht hat zu mir und auch zu dir. Und das finde ich toll und das ist ein Grund zum Danken. Und deshalb schließe ich jetzt mit den beiden Versen aus dem ersten Petrusbrief. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Amen.